Sie hören den Artikel Kaffee, Kapitel Geschichte, Produktion sowie Zubereitung und Konsum, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Kaffee ist ein je nach Röstgrad braunes bis schwarzes, psychotropes, diuretisches koffeinhaltiges Getränk, das aus gerösteten und gemahlenen Kaffeebohnen, den Samen der Frucht der Kaffeepflanze und heißem bzw. kaltem Wasser hergestellt wird. Röst- und Mahlgrad variieren je nach Zubereitungsart. Kaffee enthält das Vitamin Niacin. Die Bezeichnung Bohnenkaffee bedeutet nicht, dass der Kaffee noch ungemahlen ist, sondern bezieht sich auf die Reinheit des Produkts und dient der Unterscheidung von Ersatzkaffee. Kaffee ist ein Genussmittel. Die Kaffeebohnen werden aus Steinfrüchten verschiedener Pflanzenarten aus der Familie der Rubiaceae gewonnen. Die beiden wichtigsten Arten der Kaffeepflanze sind Coffea arabica, der sogenannte Arabica-Kaffee, und Coffea canephora, der sogenannte Robusta-Kaffee, mit vielen Sorten und Varietäten. Je nach Sorte und Anbauort gibt es unterschiedliche Qualitätsstufen. Kaffee wird in über 50 Ländern weltweit angebaut. Es existieren 124 wilde Kaffeearten, von denen etwa 60% als gefährdet gelten. Geschichte: Ursprungslegenden, Entdeckung und Etymologie. Die Kaffeepflanze stammt aus Afrika. Nach einer Legende soll Mohammed die anregende Wirkung des Kaffees zuerst entdeckt haben, nachdem ihm der Engel Gabriel eine Tasse heißer, dunkler Flüssigkeit dargeboten habe. Laut unter anderem Brockhaus wurde der Kaffee erst zwischen dem 9. und 15. Jahrhundert entdeckt. Nach einer 1671 von Antonius Faustus Neronus in seinem Buch De Saluperima Potione Caffe zu Papier gebrachten Legende soll im Jahr 1440 Hirten aus dem im Südwesten des heutigen Äthiopien gelegenen Königreich Kaffa aufgefallen sein, dass ein Teil der Ziegenherde, der von einem Strauch mit weißen Blüten und roten Früchten gefressen hatte, bis in die Nacht hinein munter herumsprang, während die anderen Tiere müde waren. Die Hirten, nach anderer Version ein jemenitischer Hirte, beklagten sich darüber bei Mönchen des nahegelegenen Klosters. Als ein abessinischer Hirte, dessen Name oft mit Kaldi angegeben wird, selbst die Früchte des Strauchs probierte, stellte er bei sich eine belebende Wirkung fest. Bei Nachforschungen an der Grasungsstelle entdeckten die Mönche einige dunkelgrüne Pflanzen mit kirschenartigen Früchten. Sie bereiteten daraus einen Aufguss und konnten fortan bis tief in die Nacht hinein wach bleiben, beten und miteinander reden und sollen mit der Pflanze dann Handel getrieben haben. Andere Quellen besagen, der Hirte habe die im rohen Zustand ungenießbaren Früchte angewidert ins Feuer gespuckt, woraufhin Düfte freigesetzt wurden, so entstand die Idee des Röstens. Es wird angenommen, dass die Region Kaffa im Südwesten Äthiopiens das Ursprungsgebiet des Kaffees ist. Dort wurde er bereits im 9. Jahrhundert erwähnt. Von Äthiopien gelangte der Kaffee vermutlich im 14. Jahrhundert durch Sklavenhändler in den Jemen auf der arabischen Halbinsel. In der heute üblichen Zubereitungsart mit gerösteten, gemahlenen oder zerstampften und gekochten Bohnen wurde er dort aber wahrscheinlich erst ab Mitte des 15. Jahrhunderts getrunken. Der Kaffeeanbau brachte Arabien eine Monopolrolle ein. Handelszentrum war die Stadt Mokka im Jemen. Vielen Völkern in den Regionen Äthiopiens, in denen der Kaffee wild wuchs, war er als Nutzpflanze früher unbekannt oder er wurde gänzlich anders zubereitet. Die Zubereitungsmethode und Kaffeetradition der Amharen ist wohl die bekannteste im Hochland von Äthiopien, wird aber erst seit Ende des 19. Jahrhunderts praktiziert. Zuvor hatten die christlichen Amharen ebenso wie Tabak den Kaffee als ein Genussmittel der Muslime abgelehnt. Nach dem Rösten der Bohnen in einer großen Eisenpfanne mahlen die Amharen diese grob oder zerstampfen sie im Mörser. Das Mahlgut wird mit Wasser und Zucker in der sogenannten Yabana, einem bauchigen Tonkrug ähnlich einer Karaffe, aufgekocht und in kleinen Schalen serviert. Das Wort Kaffee lässt sich bis auf das arabische Kawa zurückverfolgen, das neben Kaffee auch wie ursprünglich Wein bezeichnen kann. Über das türkische Kahve gelangte es ins italienische Kaffee und von dort ins französische, dessen Wortform Kaffee ohne große lautliche Änderungen ins Deutsche übernommen und nur in der Schreibweise angepasst wurde. Der vornehmen Gesellschaft von Versailles soll der türkische Gesandte Soliman Aga 1669 erstmals Kaffee serviert haben. Die ersten Kaffeehäuser in Deutschland entstanden 1673 in Bremen, 1677 in Hamburg und 1686 in Regensburg. Im deutschen Sprachraum dominierte anfangs die Wortform Coffee aus dem Englischen oder Niederländischen. Erst im Laufe des 18. Jahrhunderts setzte sich Kaffee nach dem phrösischen Kaffee durch. Aus der Wortähnlichkeit von Kaffee und dem Namen der äthiopischen Region Kaffa ergibt sich keine plausible Etymologie. Von Johann Wolfgang von Goethe stammte die Idee, man solle die Bohnen destillieren. Beim Umsetzen des Gedankens entdeckte der Chemiker Friedlieb Ferdinand Runge das Koffein. Osmanisches Reich. Im 16. Jahrhundert eroberte der Kaffee das persische Safawidenreich sowie das Osmanische Reich. Um 1511 entstanden in Mekka die ersten Kaffeehäuser, die nachfolgend für einige Zeit aufgrund eines mit schweren Strafen belegten Kaffeeverbotes wieder geschlossen wurden. Für Kairo ist das Getränk erstmals 1532 verbürgt. Daneben verbreitete es sich in Syrien und Kleinasien. Einen besonderen Aufschwung nahm der Kaffeekonsum nach der osmanischen Annexion des Jemen und der gegenüberliegenden Küste im Jahr 1538. 1554 schließlich wurde nach heftiger Opposition des islamischen Klerus wie auch der staatlichen Gewalten das erste Kaffeehaus in der Hauptstadt Istanbul eröffnet. Murat III. Erließ Ende des 16. Jahrhunderts ein Kaffeeverbot, welches jedoch zunächst nur wenig kontrolliert wurde. Erst unter Murat IV. Wurden Kaffeehäuser niedergerissen und Kaffeetrinker starker Verfolgung ausgesetzt. Kaffeehausbesitzer tarnten ihre Lokale deshalb bisweilen als Barbierläden. Endgültig anerkannt wurde das Getränk schließlich im Zuge der Reformpolitik der Tanzimat ab 1839. Europa. Der Augsburger Arzt Leonhard Rauwolf lernte schon 1573 in Aleppo den Genuss des laut Rauwolf von den Einwohnern Aleppos Schaube genannten Kaffeegetränks kennen und berichtete 1582 darüber. Weitere Nachrichten über den Kaffee gelangten durch Prospero Alpino 1592 nach Italien. 1645 verfügte Venedig, 1650 Oxford und 1652 London über Kaffeehäuser. In Frankreich entstanden um 1659 solche Einrichtungen in Marseille. 1672 eröffnete ein Armenier in Saint-Germain eine Kaffeebude. Als erstes Pariser Café gilt das Café Prokop, das um 1689 von dem Sizilianer Francesco Procopio dei Coltelli eröffnet wurde. Die Verbreitung des Kaffees als Genussmittel in Europa ging im 17. Jahrhundert vor allem vom Hof Ludwig XIV. Und Ludwig XV. In Frankreich aus. Das Luxusgut wurde dort heiß und gezuckert getrunken. Die wesentliche Verbreitung des Kaffees erfolgte durch die Etablierung der zunächst im 16. Jahrhundert von den Arabern, dann von den Osmanen und schließlich im 17. Jahrhundert in Europa eingerichteten Kaffeehäuser. Das erste Wiener Kaffeehaus eröffnete 1685. Es war ein Armenier namens Johannes Theodat, der 1685 von den Stadtoberen das Privileg erhielt, 20 Jahre lang als einziger Händler der Stadt Kaffee als Getränk verkaufen zu dürfen. Dass der Pole Georg Franz Kolschicki mit 500 Sack Kaffee, die durch den Sieg über die Türken vor Wien 1683 erbeutet worden wären, das erste Kaffeehaus eröffnet hätte, ist ins Reich der Legenden zu verweisen. Der Piarist Gottfried Uhlich setzte diese 1783 in seiner Chronik Geschichte der zweiten türkischen Belagerung Wiens bei der hundertjährigen Gedächtnisfeier in die Welt. In den deutschen Sprachraum war der Kaffee bereits vorher gelangt. 1673 wurde in Bremen ein Kaffeehaus eröffnet und im selben Jahr eine Ausschankgenehmigung an einen Holländer erteilt. In Hamburg eröffnete 1677 ein Engländer ein Kaffee- und Teehaus nach Londoner Vorbild, nachdem bereits erstmals 1668 Kaffee im Einbeck'schen Haus ausgeschenkt worden sein soll. Bald folgte ein niederländischer Konkurrent und 1694 gab es in Hamburg bereits 4 Kaffeehäuser. 1686 folgte Regensburg und 1694 Leipzig. 1697 entstand das Kaffeehaus im Bremer Schütting. Im selben Jahr gründete der Beutetürke Mehmet Sadullah Pascha, 1695 getauft im Juliusspital auf den Namen Johann Ernst Nikolaus Strauß, ein Kaffeehaus in Würzburg. 1675 kannte man Kaffee bereits am Hofe des großen Kurfürsten in Berlin, im Jahre 1703 soll in Augsburg, 1712 dann in Stuttgart das erste Kaffeehaus errichtet worden sein. In Berlin schließlich wurde 1721 das erste Kaffeehaus eröffnet. Im 17. Jahrhundert wurde die Kaffeepflanze in niederländischen Kolonien wie Java verbreitet, die damals Batavia hießen, und sicherte den Vereinigten Niederlanden eine Vormachtstellung im Handel. Schnell breitete sich der Kaffeekonsum in immer weitere Gesellschaftskreise aus. Der Kaffeeimport und seine Regulierung erlangten insbesondere im merkantilistischen Wirtschaftssystem große Bedeutung. So verbot Friedrich der Große 1766 die private Einfuhr und den privaten Handel mit Kaffee. Lediglich der preußische Staat durfte mit Kaffee handeln. Dadurch sollte der Abfluss des Kapitals ins Ausland unterbunden und die Staatskasse gefüllt werden. Das Verbot machte den Schmuggel von Kaffeebohnen äußerst lukrativ. 1781 wurde in Preußen auch das Rösten des Kaffees für Privatleute verboten. Zur Überwachung dieses Verbots wurden sogenannte Kaffeeriecher ehemalige französischer Soldaten, eingestellt. Diese sollten in den preußischen Kommunen die illegale Kaffeerösterei durch ihren Geruchssinn feststellen. 1787, also nach dem Tod Friedrichs des Großen, schaffte sein Nachfolger die Kaffeeriecher und damit das staatliche Kaffeemonopol wieder ab. Es hatte sich die Einsicht durchgesetzt, dass auch eine extrem hohe Besteuerung nicht den Schaden ausgleichen konnte, den der Kaffeeschmuggel für die Staatskasse bedeutet hatte. Verbreitung der Kaffeepflanze. Waren die Kaffeepflanzen zunächst nur in Afrika und Arabien verbreitet, so kam man bald auf die Idee, sie in anderen geeigneten Regionen zu kultivieren. Die erste Anpflanzung außerhalb Afrikas und Arabiens geschah durch Van Horn, der als Gouverneur von Niederländisch-Indien 1690, nach anderen Quellen bereits 1658, in Ceylon und 1696 oder 1699 auf Java erste Versuche anstellen ließ. Die dort verwendeten Pflanzen stammten aus Arabien. Von diesen Plantagen gelangten 1710 mehrere Exemplare nach Europa und wurden hier in mehreren botanischen Gärten kultiviert, zum Beispiel in Amsterdam, wo erstmals ein Kaffeestrauch auf europäischem Boden gezogen wurde. 1718 brachten die Holländer den Kaffee nach Surinam, die Franzosen 1725 nach Cayenne, 1720, 1723 nach Martinique, 1730 nach Guadeloupe und durch die Portugiesen gelangten 1727 die ersten Kaffeepflanzen nach Brasilien, wo wie überall in der lateinamerikanischen Plantagenwirtschaft afrikanische Sklaven arbeiten mussten. Bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts gehörte der Kaffee zu den am weitesten verbreiteten Kulturpflanzen in den Tropen. Dies ist auch auf die Ausbreitung der europäischen Kolonien zurückzuführen, ohne die die heutige weltweite Verbreitung des Kaffees nicht zu verstehen ist. Auf den lateinamerikanischen und karibischen Kaffeeplantagen wurden bis zur allmählichen Abschaffung der Sklaverei und des Sklavenhandels afrikanische Sklaven ausgebeutet. Die Lebensbedingungen der Kaffeepflanzer in Niederländisch-Ostindien beschrieb der niederländische Autor Eduard Duves Dekker in seinem Werk Max Havelaar. Schließlich exportierten die Europäer den aus den Überseekolonien bezogenen Kaffee sogar in das Osmanische Reich, von wo aus er ursprünglich seinen Siegeszug um die Welt angetreten hatte. Dementsprechend ging dort der Anteil jemenitischen Kaffees zurück. Genuss. Ursprünglich konnten sich nur gut situierte Bürger und Aristokraten das aromatische Getränk leisten. Von ärmeren Bevölkerungsschichten und in Krisenzeiten wurde der Kaffee durch kaffeeähnliche Getränke wie Muckefuck, Malzkaffee, Stragelkaffee oder Zikori ersetzt. Der nur noch wenig verbreitete Ausdruck echter Bohnenkaffee entstand zur Abgrenzung gegenüber ebenfalls als Kaffee bezeichneten Ersatzprodukten. In einigen Ländern ist das nachmittägliche Kaffeetrinken etabliert. Das Trinken von Kaffee ist aber auch bei oder nach anderen Mahlzeiten üblich. Spätestens seit 1733 war das Kaffeetrinken in Deutschland verbreitet. In den ärmeren Bevölkerungsschichten blieb das Getränk aber lange etwas Besonderes. Er wurde Besuchern im speziellen Kaffeegeschirr vorgesetzt, blieb Sonntagsgetränk und Bestandteil von Festmahlzeiten. Das Motto »Hier können Familien Kaffee kochen« war im 19. Jahrhundert im Berliner Raum und bald auch anderswo mit dem sonntäglichen Ausflug ins Grüne verknüpft. Literatur und Kunst. Schon bald nach seiner Einführung galt der Kaffee als Mittel zur „ Beförderung der Dichterkraft “. In Minna von Barnhelm sprach ihn Lessing als „ den lieben, melancholischen Kaffee “an. Goethe sinnierte im 8. Buch von Dichtung und Wahrheit über die „ ganz eigene triste Stimmung “, in die ihn der Kaffee – besonders mit Milch – nach Tischgenossen versetze. Er sagt: „ Der Kaffee paralysierte meine Eingeweide und schien ihre Funktionen völlig aufzuheben, so dass ich deshalb große Beängstigungen empfand, ohne jedoch den Entschluss zu einer vernünftigeren Lebensart fassen zu können. “Zitat Ende. Honoré de Balzac trank stets sehr viel starken Kaffee, um wach zu bleiben, da er meist 12 Stunden am Tag arbeitete. Ludwig van Beethoven hatte die Angewohnheit, genau 60 Kaffeebohnen abzuzählen, um daraus eine Tasse Mokka zu brauen. Kuriositäten: Zum arabischen Koffeebaum ist das älteste ursprüngliche Kaffeehaus Deutschlands, das nach über 300 Jahren noch immer in Betrieb ist. Es eröffnete 1711 in einem Bürgerhaus aus dem 16. Jahrhundert in der Leipziger Innenstadt. Im oberen Stockwerk befindet sich ein Kaffeemuseum. Das Portalrelief mit dem Turban tragenden Kaffeetrinker zeigt deutlich, wie exotisch ein Café damals noch war. Früh wurde auch Kritik am Kaffeekonsum laut. In der Kaffeekantate aus dem Jahr 1734 von Johann Sebastian Bach wird dieser Kritik mit Humor begegnet. Dennoch komponierte Karl Gottlieb Hering den bekannten Kanon C-A-F-F-E-E, Trink nicht so viel Kaffee, mit den 6 Anfangstönen C, A, F, F, E, E. Nach einer verbreiteten Anekdote soll der schwedische König Gustav III. Versucht haben, zu beweisen, dass Kaffee giftig sei. Dazu sollen 2 zum Tode verurteilte Häftlinge begnadigt worden sein. Der eine Häftling musste Tee trinken, der andere Kaffee, und zwar täglich. Diese beiden sollen jedoch sowohl die überwachenden Ärzte als auch den König überlebt haben. Produktion, wirtschaftliche Bedeutung. Insgesamt wurden im Jahr 2021 weltweit fast 10 Millionen Tonnen Rohkaffee geerntet. Davon stammten aus Brasilien fast 3 Millionen, gefolgt von Vietnam mit etwas über 1,8 Millionen Tonnen. Die 10 größten Produzenten von Kaffeebohnen sind dabei für fast 84% der Weltproduktion verantwortlich. Weltweit leben mindestens 20 bis 25 Millionen Familien vom Kaffeeanbau. Es heißt, dass bei einer angenommenen durchschnittlichen Familiengröße von 5 Personen somit mehr als 100 Millionen Menschen vom Kaffeeanbau abhängig sind. Im Jahr 2004 wurden 10% des Röstkaffees als koffeinfreier Kaffee verkauft. Handel. Im Jahr 2016 hatte der weltweite Export von Kaffee einen Wert von 19,4 Milliarden US-Dollar. Mehr als 2/3 des weltweiten Rohkaffeehandels wurden über die Schweiz abgewickelt. Deutschland war dabei der 5. Exporteur mit einem Warenwert von 991,6 Millionen US-Dollar. Kaffee ist nicht das, wie es heißt, weltweit zweitwichtigste legale Handelsprodukt nach Erdöl, sondern ist das zweitwertvollste Handelsprodukt, das von Entwicklungsländern exportiert wird. Für einige Länder wie Osttimor ist es das einzige nennenswerte Exportgut. Die Kaffeeerlöse schwanken stark. Sie fielen von 14 Milliarden US-Dollar im Jahr 1986 auf 4,9 Milliarden US-Dollar im Krisenjahr 2001/2002. Diese sogenannte Kaffeekrise, sie dauerte mehrere Jahre, hatte Folgen für Kaffeeproduzenten auf der ganzen Welt. Anbau: Kaffeepflanzen. Zur Produktion des Kaffeegetränks werden hauptsächlich die Arten Arabica und Robusta verwendet, in geringem Maß die Arten Liberica und Excelsa. Erste Erträge liefern 3 bis 4 Jahre alte Sträucher, ab einem Alter von etwa 20 Jahren geht der Ertrag je Strauch zurück. Von der Art Arabica existierten 2005 ca. 10 Milliarden, von der Art Robusta ca. 4 Milliarden Pflanzen. Zusammen liefern diese beiden Arten 98% des weltweit erzeugten Rohkaffees. Robusta-Kaffee stammt meist aus Westafrika, Uganda, Indonesien und Vietnam, aber auch aus Brasilien und Indien. Arabica-Kaffee wird vor allem in den Ländern Lateinamerikas, in Ostafrika, Indien und Papua-Neuguinea angebaut. Laut einer Oxfam-Studie von 2002 stammen 70% des Kaffees aus kleinbäuerlichen Betrieben. Klima: Kaffeesträucher oder Kaffeebäume benötigen ein ausgeglichenes Klima ohne Temperaturextreme, ohne zu viel Sonnenschein und Hitze. Die Durchschnittstemperaturen sollen zwischen 18 und 25 Grad Celsius liegen, die Temperatur soll 30 Grad Celsius nicht überschreiten und darf 13 Grad Celsius nicht häufig unterschreiten. Die Pflanzen vertragen keine Temperatur unter 0 Grad Celsius. Der Wasserbedarf beträgt 250 bis 300 Milliliter je Monat, weshalb die jährliche Niederschlagsmenge 1500 bis 2000 Millimeter betragen muss. Bei unter 1000 Millimeter im Jahr wird bewässert, bei unter 800 Millimeter im Jahr wird Kaffee nicht angebaut. Robusta-Kaffee benötigt höhere Niederschlagsmengen als Arabica-Kaffee. Viel Wind und Sonnenschein schaden, wogegen Hecken und Schattenbäume angepflanzt werden. Der Boden muss tiefgründig, locker und durchlässig, oben humus sowie neutral bis leicht sauer sein. Die Anbaugebiete liegen entsprechend den Ansprüchen zwischen den Wendekreisen, bei Arabica-Kaffee in Höhen von etwa 600 bis 1200 Meter über Normalnull, bei Robusta-Kaffee zwischen 300 und 800 Meter über Normalnull. Hochland-Kaffees haben eine besonders hohe Qualität. Der menschengemachte Klimawandel könnte bald die Anbauflächen für Kaffee deutlich schrumpfen lassen. Der Anstieg der Durchschnittstemperaturen, die Änderung der jahreszeitlichen Verteilung der Niederschläge und Extremwetterereignisse machen es den Kaffeebauern zunehmend schwer. Infolgedessen breitet sich auch eine inzwischen weltweit verbreitete Pilzerkrankung immer weiter aus: der Kaffeerost. Vermehrung und Pflege: Kaffee wird durch Samen, Stecklinge oder durch Pfropfen vermehrt, meistens durch Samen. Die Samen haben 8 Wochen nach der Fruchtreife die höchste Keimfähigkeit, sie nimmt danach ab. Sie werden vom Pergamenthäutchen befreit und in Keimbetten ausgesät. Die ersten 2 Blätter des Keimlings erscheinen nach 5 bis 6 Wochen. Dann werden die Jungpflänzchen in Behälter umgepflanzt und in Pflanzschulbeeten weiter kultiviert. Im Alter von 8 Monaten werden sie in die Plantage gepflanzt. je nach Sorte in Abständen von 1 bis 4 Metern. Sie werden beim weiteren Wachstum in der Höhe beschnitten, je nach Bedarf auf 1,5 bis 3 Meter. Im Alter von 3 bis 5 Jahren ist der Ertrag optimal und bleibt 10 bis 20 Jahre maximal, danach sinkt er. Umweltfolgen: Der Anbau von Kaffee ist mit beträchtlichen Auswirkungen auf die Umwelt verbunden. Traditionell wurde Kaffee im Schatten umstehender großer Bäume angebaut. Bei dieser Methode bleibt ein Teil des natürlichen Lebensraumes erhalten, was mit einer deutlich höheren Artenvielfalt einhergeht. Stellenweise reicht die Vielfalt sogar an die des unberührten Waldes heran, auch wenn sie als Folge der Bewirtschaftung in der Regel sinkt. Weil die Reifezeit solcher artgezogenen Kaffees länger ist und pro Hektar weniger Kaffeepflanzen Platz finden, sind viele Kaffeebauern, noch verstärkt im Zuge fallender Weltmarktpreise durch die Kaffeekrise, dazu übergegangen, bestehende Bäume zu roden und Kaffeebohnen in großen Monokulturen unter freiem Himmel zu ziehen. Die vorhandenen Studien zeigen einen drastischen Effekt auf die Biodiversität. Unter anderem finden amerikanische Zugvögel in den baumfreien Plantagen keinen Unterschlupf mehr und die Balance aus Schädlingen und Nützlingen, die im traditionellen Kaffeeanbau beobachtet werden kann, versucht man durch den Einsatz von umweltschädlichen Pestiziden auszugleichen. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation WWF besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem oben beschriebenen Sonnenkaffee und tropischer Entwaldung. Unter den 50 Ländern mit der höchsten Entwaldungsrate in den Jahren 1990 bis 1995 befinden sich 37 Produzenten von Kaffee. Die 25 wichtigsten Kaffee-Exporteure verloren im selben Zeitraum jährlich 70.000 Quadratkilometer an Waldfläche. Die Folge ist ein deutlicher Rückgang der Artenvielfalt, im Fall von Vögeln um bis zu 90%. Weitere Folgen sind verstärkte Bodenerosionen, besonders im Wanderfeldbau und unter Einsatz von Herbiziden, welche die schützende Vegetationsschicht der Böden vernichten, sowie abnehmende Wasserqualität im Umfeld von Kaffeeplantagen. Letzteres wird gut illustriert durch die Berechnung, dass für Anbau, Röstung, Verschiffung und Zubereitung einer Tasse Kaffee insgesamt 140 Liter virtuelles Wasser benötigt werden. Deutlich geringere Umweltfolgen gehen vom ökologischen Anbau von Kaffee aus. Im Öko-Anbau ist unter anderem der Einsatz von Pestiziden verboten, während gleichzeitig Maßnahmen zur Verhinderung von Bodenerosion getroffen werden müssen. Gleichzeitig kann das Einkommen mancher Bio-Kaffeebauern stabilisiert werden, was etwa in Chiapas, Mexiko, der Fall ist. Im Jahr 2010 wurden ca. 6,5% der weltweiten Kaffeeanbaufläche ökologisch bewirtschaftet, wobei über 90% dieser Flächen in Peru, Äthiopien und Mexiko lagen. Soziale Folgen: Immer noch ist Kaffee mit dem Makel der Kinderarbeit behaftet. In Kenia sind 60% der Kaffeearbeiter Kinder. Über 30% der Kaffeeernte in Guatemala wird von Kindern eingebracht. In Äthiopien arbeiten 53% aller Kinder unter 14 Jahren. Es ist wohl schwierig, von außen zu beurteilen, ob Kinder nur neben der Schule gelegentlich mitarbeiten oder anstatt der Schule Erwerbsarbeit wie Erwachsene leisten. Daher sind Zahlenangaben stets unsicher. Allgemein geht man davon aus, dass der Erlös aus den Kaffeebohnen für die Bauern ausreichend hoch sein muss, damit sie ihre Kinder in die Schule schicken können und nicht auf deren Arbeit angewiesen sind. Um einen Weg aus dieser Situation zu finden, hat sich der faire Handel entwickelt. Die Grundidee beruht darauf, dem Verbraucher zu bescheinigen, dass das Produkt unter korrekten sozialen Bedingungen entstanden ist. Dafür werden kostenpflichtige Zertifikate und Lizenzen vergeben. Ein Teil dieser Einnahme soll den Bauern zugutekommen. Das System ist wegen mangelnder Transparenz und hoher Kosten für die Bauern in die Kritik gekommen. Es fehlen offizielle Standards. Ernte. Einmal im Jahr wird geerntet. In einigen Anbaugebieten auch zweimal. Nördlich des Äquators liegt die Ernte in der Zeit von Juli bis Dezember, südlich des Äquators in der Zeit von April bis August. In der Nähe des Äquators kann die Ernte in allen Jahreszeiten sein. Die Ernte dauert bis zu 10 oder sogar 12 Wochen, weil die Früchte auch am selben Strauch unterschiedlich lange für die Reifung benötigen. Wird mit der Hand so gepflückt, sodass nur die jeweils reifen Früchte geerntet werden, erzielt man eine bessere Qualität. Besonders Arabica-Kaffee wird selektiv handgepflückt mittels der sogenannten Picking-Methode. Geringere Qualität muss in Kauf genommen werden, wenn jeweils alle Früchte unabhängig von ihrem Reifegrad mit der Hand oder mit Maschinen abgestreift werden, um Arbeit zu sparen. Das ist die sogenannte Stripping-Methode. Nachsortieren verbessert jedoch dabei die Qualität. Strip-Ernte wird bei robuster Kaffee angewendet und bei Arabica-Kaffee in Brasilien und Äthiopien, der danach trocken aufbereitet wird. Auf großen Plantagen in Brasilien werden Erntemaschinen verwendet. Der Rohkaffee-Ertrag beträgt im Weltdurchschnitt etwa 680 Kilogramm pro Hektar, in Angola 33 Kilogramm pro Hektar, in Costa Rica 1620 Kilogramm pro Hektar. Neue Plantagen in Brasilien ergeben 4200 Kilogramm pro Hektar. Um einen Sack mit 60 Kilogramm Rohkaffee zu erhalten, ist die Ernte von 100 gut tragenden Arabica-Bäumen erforderlich. Aufbereitung. Bei der Aufbereitung werden zur Gewinnung des Rohkaffees die Fruchthaut, das Fruchtfleisch, der auf dem Pergamenthäutchen befindliche Schleim, das Pergamenthäutchen und, soweit möglich, auch das Silberhäutchen entfernt. Das kann auf trockenem Weg wie auch auf nassem Weg erreicht werden. Bei der Entscheidung darüber, welche Aufbereitungsart eingesetzt wird, geht es in der Regel darum, Fehler und Qualitätsverluste so weit wie möglich zu vermeiden, da diese sich auf den Preis auswirken und für die Kaffeebauern ein existenzielles Risiko darstellen können. Zunehmend gibt es jedoch Bauern, welche spezifische Aufbereitungsarten einsetzen, um den Geschmack des Kaffees bewusst zu beeinflussen. Trocken aufbereitete Kaffees, auf Englisch natural aufbereitet Kaffees, sind in der Regel süßer und vollmundiger als nass bzw. auf Englisch washed aufbereitete. Dagegen werden nass aufbereitete Bohnen für ihr komplexes und klares Geschmacksprofil geschätzt. In Mischformen wird versucht, die Klarheit des Kaffees herauszuarbeiten und gleichzeitig dem Kaffee eine leichte Süße und mehr Körper zu bewahren. Eine zusätzliche und besondere Art der Aufbereitung erfährt der sehr seltene und teure indonesische Kopi Luwak. Er entsteht, wenn die Schleichkatzenart Luwak Kaffeekirschen frisst und Bohnen ausscheidet, deren Geschmackseigenschaften sich durch Fermentation im Darm der Tiere verändert haben. Dabei werden ihnen unter anderem Bitterstoffe entzogen. Trockenaufbereitung: Bei der Trockenaufbereitung werden die etwa 50-60% Wasser enthaltenen Kaffeefrüchte ausgebreitet und ab und zu gewendet, bis sie zu einem Wassergehalt von etwa 12% getrocknet sind. Das dauert etwa 3 bis 5 Wochen. Danach werden die trockene Fruchthaut und das trockene Fruchtfleisch mechanisch abgeschält. Nassaufbereitung: Mit der Nassaufbereitung wird möglichst innerhalb von 12 Stunden, spätestens 24 Stunden nach der Ernte begonnen. Zunächst wird mit Wasser vorgereinigt und durch Schwemmen vorsortiert. Dann wird in einem Entpulper die Fruchthaut und die Pulpe abgequetscht, das Pergamenthäutchen und daran anhaftender Schleim bleiben an den Kaffeebohnen. Durch einen Schwemmkanal und durch Siebe werden die Bohnen in Fermentationsbehälter transportiert. Dort findet eine Gärung statt, wobei der Schleim verflüssigt und damit abwaschbar wird. Nach 12 bis 36 Stunden Fermentation werden die Bohnen gewaschen, dann zum Trocknen ausgebreitet und bis zu einem Wassergehalt von etwa 12% getrocknet. Für die Nassaufbereitung werden je Kilogramm marktfertigem Rohkaffee 130 bis 150 Liter Wasser benötigt. Halbtrockene Aufbereitung: Um bei Wasserknappheit Wasser zu sparen und doch eine höhere Qualität als bei der Trockenaufbereitung zu erzielen, wird eine sogenannte halbtrockene Aufbereitung angewendet. Nach dem Waschen wird das Fruchtfleisch weitgehend abgequetscht, dann aber nicht fermentiert, sondern gleich getrocknet. Danach werden, wie bei der Trockenaufbereitung, die trockene Fruchthaut und das trockene Fruchtfleisch von den Kaffeebohnen abgeschält. Reinigen: Nach der Aufbereitung sind die Kaffeebohnen noch vom Pergamenthäutchen umgeben. Das ist der sogenannte Pergamentkaffee. Durch Schälen wird das Pergamenthäutchen und soweit möglich auch das Silberhäutchen entfernt. In einer Schlussbehandlung werden noch enthaltene Verunreinigungen abgetrennt und die Bohnen, bei hochwertigen Kaffees mit der Hand, verlesen, das bedeutet nach Größe und Qualität sortiert. Das ergibt den marktfertigen Rohkaffee. Rösten: Der weitaus größte Teil des Rohkaffees wird geröstet. Ein kleiner Teil wird auch als grüner Kaffee verwendet. Allgemein versteht man unter Rösten das trockene Erhitzen der Kaffeebohnen, üblicherweise unter atmosphärischem Druck. Hierbei durchläuft das Röstgut unterschiedliche chemische und physikalische Prozesse, durch die Röstkaffee-spezifischen Farb-, Geschmacks- und Aromastoffe gebildet werden. Wie beim Rösten anderer Produkte auch, handelt es sich hierbei um die sogenannte Maillard-Reaktion. Bereits bei 60 Grad Celsius beginnt der Röstvorgang und endet im traditionellen Röstverfahren bei einer Bohnentemperatur von ca. 200 bis 250 Grad Celsius, wobei die Umgebungstemperatur im Röster teilweise wesentlich höher liegt. Im zeitsparenden Industrieröstverfahren herrschen Umgebungstemperaturen von bis zu 550 Grad Celsius. Sorte und Qualität der Rohkaffeebohnen sowie Röstzeit und Temperatur bestimmen den Röstgrad und beeinflussen im Wesentlichen Aromabildung, Entwicklung der Geschmacksstoffe und Bekömmlichkeit. Schnelle Industrieröstungen bei hoher Temperatur bauen mehr Schadstoffe auf, wie Melanoidine und Acrylamid. Helle Röstungen führen zu einem eher säuerlichen, aber weniger bitteren Geschmack, während dunklere Röstungen leicht süß, aber bitter schmecken. Der saure Geschmack im Kaffee entsteht im Wesentlichen durch den Bestandteil Chlorogensäure. Sie wird beim Rösten nach und nach abgebaut. Dunkle Röstungen enthalten weniger Chlorogensäure als helle Röstungen. Während beim Röstvorgang die Bohnentemperatur allmählich ansteigt, wird bei ca. 200 Grad Celsius der sogenannte First Crack erreicht. In den Bohnen entstehen Gase, vor allem Kohlendioxid, die wie beim Popcorn zu einem schlagartigen Expandieren der Bohne führen. Deshalb sind die Bohnen nach dem Rösten größer als vorher. Der First Crack ist beim Rösten deutlich zu hören. Bei ca. 225 Grad Celsius kommt es zum Second Crack. Hier platzen durch die Hitze oberflächlich Stücke der Bohne ab. Der Second Crack ist wesentlich leiser als der First Crack. Meistens wird die Röstung vor dem Second Crack abgebrochen, der gewünschte Röstgrad ist erreicht. Durch Trocknung, aber auch durch Substanzverlust, ist der Röstkaffee um ca. 12-24%, meist jedoch um 18% leichter als der Rohkaffee. Man spricht vom Röstverlust. Die Wärmeübertragung auf die Oberfläche der Kaffeebohnen erfolgt mittels Konvektion, Strahlung und Kontakt. Allerdings geht man zunehmend von der Kontakt- zur Konvektionsröstung über, bei der der Kaffee mit direkt oder indirekt beheizter Luft umspült und somit die Wärmeübertragung auf das Röstgut verbessert wird. Folgende Röstverfahren sind gebräuchlich: Chargenröstung, entweder im Trommelröster oder im Fließbettröster. Kontinuierliche Röstung, bei der Transport und Röstung des Kaffees in rotierenden Trommeln mit innenliegendem Transportsystem erfolgen. Röstgrad. Eine helle Röstung ist gleich eine Plasse- oder Zimtröstung. Eine mittlere Röstung heißt auch amerikanische Röstung oder Frühstücksröstung. Eine starke Röstung ist eine helle französische Röstung oder Wiener Röstung. Die doppelte Röstung heißt auch Kontinentalröstung bzw. französische Röstung. Und die italienische Röstung ist die Espresso-Röstung. Café Torrefacto, spanisch für gerösteter Kaffee, bedeutet Röstung unter Zuckerbeigabe, vor allem in Spanien gebräuchlich. Der so geröstete Kaffee wird dem konventionell gerösteten, dem Tueste Natural, zu 20-50% beigemischt. Das Ergebnis wird als Mezcla, spanisch für Mischung, bezeichnet. Eine Mezcla 70-30 zum Beispiel besteht aus 70% Tueste Natural und 30% Café Torrefacto. Diese Röstungsart mildert Säure und Bitterkeit der Kaffeemischung. Neben der Farbe der gerösteten Bohnen wird auch die Höhe des Röstverlustes oder Einbrands als Maß für den Röstgrad herangezogen. Handel. Die bedeutendsten Abnehmerländer sind die USA, Deutschland, Frankreich, Japan und Italien. Beginnend mit Ende 2001 ging der Kaffeepreis wieder in einen leichten Aufwärtstrend über. Seit Ende 2004 steigen die Kaffeepreise wieder stärker an. So wurde im internationalen Handel gemäß den Monatsmitteln des Composite Index des Kaffee-Exporteurverbandes International Coffee Organization nach Kaffeepreisen von in der Regel weit über 100 US-Cent pro Pfund in den 1970er, 80er und Mitte der 1990er Jahre im September 2001 ein Tief von nur 41,17 US-Cent pro Pfund gemessen. Die 12 Monatsmittel des Jahres 2005 erholten sich dagegen wieder auf Werte zwischen 78,79 und 101,44 US-Cent pro Pfund. Neben dem gestiegenen Konsum, der zu einem ausgeglichenen Markt führte, trugen zu dem Anstieg seit Ende 2004 Hedgefonds und andere spekulative Anleger bei, die an Waren- und Kaffeebörsen den Preis nach oben treiben. So hat die Anzahl der gehandelten und auch der ausstehenden Warenterminkontrakte deutlich zugenommen. Fair Trade. Zumeist bleibt der geringste Anteil des vom Endverbraucher gezahlten Preises im Anbauland selbst und davon wiederum nur ein kleiner Teil bei den Kaffeebauern und Plantagenarbeitern. Im fairen Handel, als dessen klassisches Produkt Kaffee gilt, wird versucht, diese schwierige wirtschaftliche Lage der Produzenten im gesamten Handelsprozess zu verbessern. Deutschland. Die Kaffeeindustrie in Deutschland ist ein Oligopol. 6 Anbieter, darunter Tchibo und Aldi, teilen sich 85% des Marktes. Die deutschen Großröstereien konzentrieren sich dabei im Hamburger und Bremer Raum. Der Hamburger Hafen ist der größte Importhafen für Kaffee in Europa, während in der Stadt Bremen über die Häfen Bremen und Bremerhaven die größte Menge an Kaffee in Deutschland umgeschlagen wird. In Bremen und Umland befinden sich 4 der größten Kaffeeröstereien Deutschlands. Das Unternehmen Alois Dallmayr KG mit Sitz in München trägt zu knapp einem Drittel des in Deutschland verbrauchten Filterkaffees laut Statistik von 2014 bei. Es produziert heute jährlich rund 80.000 Tonnen Röstkaffee an 5 Standorten in Deutschland, wie München, Berlin, Braunschweig, Bremen und Dortmund. Mit über 100.000 Kaffeeautomaten, Kaltgetränkeautomaten sowie Snackautomaten zählt Dallmayr mit seinem Geschäftszweig Dallmayr Vending and Office heute zu den führenden Kaffeeautomatenbetreibern in Europa, der in insgesamt 18 Ländern weltweit aktiv ist. Im Jahr 2021 wurden rund 1,1 Millionen Tonnen Rohkaffee in die Bundesrepublik Deutschland importiert und insgesamt 255.985 Tonnen Röstkaffee in andere Länder ausgeführt. Kaffeeabsatz 2014 in Deutschland. Der Anteil von Kaffees aus zertifiziert nachhaltigem Anbau betrug 2014 etwa 8%. Durch den Preisverfall auf dem Kaffeemarkt war 2001 der Preis für Kaffee auf ein Niveau gesunken, das in den vorhergehenden 50 Jahren noch nie unterboten worden war. Im Jahresdurchschnitt mussten 2001 für 500 Gramm Kaffee lediglich 3,28 Euro bezahlt werden. Für Kaffeeproduzenten auf der ganzen Welt hatte diese sogenannte Kaffeekrise weitreichende Folgen. Aufgrund des Kaffeesteuergesetzes werden Röstkaffee und Röstkaffee enthaltene Waren besteuert. Auf Röstkaffee wird eine Steuer von 2,19 Euro pro Kilogramm, auf löslichem Kaffee eine Steuer von 4,78 Euro pro Kilogramm erhoben. Die jährlichen Einnahmen aus der Kaffeesteuer belaufen sich in Deutschland auf rund 1 Milliarde Euro. In jüngster Zeit haben einige Hersteller begonnen, gemahlenen Röstkaffee mit bis zu 12% Maltodextrin, Karamell sowie anderen Kohlenhydraten zu strecken. Während die Hersteller Kraft Foods und Tchibo dies mit geschmacklichen Gründen rechtfertigen, bietet diese Vorgehensweise den Unternehmen zusammen mit dem Rösten im Ausland zudem erhebliche steuerliche Vorteile. Preisbildung. Die Qualitätsrangfolge richtet sich nach den nachgefragten Sortentypen des Handels. Stark nachgefragt werden Colombian Mild-Sorten mit einem breit angelegten Geschmacksspektrum. Die Preisbildung richtet sich allgemein nach produktionsökonomischen Aspekten und Qualitätskriterien, nach der Preisbildung auf dem Weltmarkt, nach der speziellen Handelsstruktur und nach multinationalen Handelsabkommen und deren Auswirkungen. Yield Gaps ergeben sich aus dem Unterschied des Höchstertrages, der sich unter Ausnutzung des biologisch-technisch Machbaren unter Optimalbedingungen auf Versuchsstationen erreichen lässt, und den tatsächlichen Erträgen in der landwirtschaftlichen Praxis. Die weltweite Anbaufläche variiert, bedingt durch die aktuellen Rohstoffpreise für Kaffee. Während die Anbaufläche in Brasilien leicht zurückging, wurde sie in der Dominikanischen Republik, Costa Rica und Honduras ausgeweitet. Die größten Flächenvergrößerungen wurden in Asien, insbesondere durch die sehr niedrigen Arbeitslöhne in Vietnam beobachtet. Im Kaffeeanbau wird mit unterschiedlichen Intensitäten gearbeitet. Minimal 1,9 Tonnen je Hektar in der Subsistenzlandwirtschaft, 1,7 Tonnen je Hektar im Halbschattenanbau und 4,9 Tonnen je Hektar im Anbau mit Schattenbäumen. Durch eine undurchsichtige Preis- und Handelspolitik stagnierte der afrikanische Kaffeeanbau für eine gewisse Zeit. In Ruanda und Burundi gingen die Kaffeeerlöse trotz exportorientierter Agrarpolitik durch die Bürgerkriege stark zurück. Beim Kaffeeangebot handelt es sich volkswirtschaftlich um eine fast vollkommen unelastische, kurzfristige Angebotskurve. Eine langfristige Angebotsreaktion hat eine zeitliche Verzögerung von bis zu 8 Jahren, da erst in dieser Zeitspanne das Ertragsoptimum einer Kaffeeplantage erreicht wird. Die erste Ernte einer neu angelegten Pflanzung kann frühestens nach 3 bis 4 Jahren vorgenommen werden. Die Nachfrage des Kaffees ist ebenfalls relativ unelastisch. Es handelt sich um eine geringfügige und kurzfristige Preiselastizität bei Kaffee zwischen 0,1 und 0,2, da die nationalen Trink- und Essgewohnheiten den Konsum bestimmen. Internationale Kaffeeabkommen. Eine 1%ige Angebotserhöhung würde einen 4%igen Preisabfall verursachen. Um diese Auswirkungen zu regulieren, wurden internationale Kaffeeabkommen eingesetzt. 1963 wurde das erste ICA, das International Coffee Agreement, zwischen Erzeuger- und Verbraucherländern getroffen und hatte zum Ziel, die Preisschwankungen auf dem Weltmarkt auszugleichen. Das ICA bestand aus einem Regelwerk aus Exportquoten und Richtpreisen, welches gemäß Marktsituation angepasst wurde. 1983 kam es zu weiteren Preisquotenabkommen und Interventionspreisen. Das Quotenvolumen wurde damals von einem Rat beschlossen und richtete sich nach der Gesamtquote der exportierenden Länder. 85% des Weltmarktes wurden somit durch Interventionspreise kontrolliert. Länder mit geringem Export- und Marktanteil hielten sich nicht immer an die Quotendisziplin, und es ergab sich eine Diskrepanz aus Erzeugerländern mit einem hohen Massenanteil von günstigem Kaffee und anderen mit geringen Anteilen, dafür jedoch hohen Qualitäten. Innovationssprünge in der Kaffeeerzeugung verschaffen einigen Ländern Produktionsvorteile und lösen einen Kostenwettbewerb aus. Die Handelsstruktur in den Kaffeeerzeugerländern wird oft staatlich gelenkt oder durch aggregierten Handel geregelt. Da die Devisenerlöse für Kaffee relativ hoch waren, stand dieser Agrarrohstoff oft im Mittelpunkt der nationalen Wirtschaftspolitik. Um stabile Preise zu gewährleisten, wurde das Angebot durch staatliche Intervention häufig künstlich verknappt. 50 Staaten der Dritten Welt waren oder sind noch immer stark von Devisenerlösen durch den Kaffee-Export abhängig, da 70% des Kaffees weltweit als sogenannte Cash Crop in der kleinbäuerlichen Subsistenzlandwirtschaft erzeugt wird. Die Ernte von hochwertigem Arabica-Kaffee erfordert eine bäuerliche Bewirtschaftungsweise. In den Importländern ergeben sich Konzentrationen, so dass in einigen Ländern bis 95% des Gesamtabsatzes von 4 Großröstereien stammen. Oligopole Organisationsstrukturen finden sich also sowohl auf der Erzeuger- als auch auf der Absatzseite. Die Handelsmarge deckt in jedem Fall die hohen Transformationskosten. Die Importpreiselastizität als Nettospanne liegt in der Bundesrepublik Deutschland bei 0,3 und in Italien als Einfachregression bei 0,7 und als Mehrfachregression bei 0,03. Kaffeeabkommen wirken eindeutig als marktstabilisierend und sollen ein maßvolles Preisniveau gewährleisten. Kommt es zu einem Überangebot, so versuchen die Erzeuger verstärkt, in Nicht-Quotenländer zu exportieren. In Brasilien wurden die Quotenanteile teilweise mit geringerwertigem Robusta-Kaffee aufgefüllt. Lassen sich die Überschüsse nicht absetzen, so sucht man den Absatz zu Dumpingpreisen auf dem Residualmarkt. Die damaligen Ostblockländer wie DDR, Polen und UdSSR erhielten hochwertigen Kaffee somit zu weit unter dem Weltmarktpreis. In der Kaffeeerzeugung herrscht zumeist eine strukturelle Überproduktion vor, teilweise bedingt durch den biologisch-technischen Fortschritt in der Erzeugung und zum anderen durch den Markteintritt neuer Teilnehmer wie Vietnam, das durch die starke Ausweitung des Anbaus mittlerweile den 2. Platz der Welterzeuger einnimmt. 1993 wurde die ACPC gegründet, die Association of Coffee Producing Countries. 1996 wurde das 5. internationale Kaffeeabkommen zwischen 36 Erzeuger und 17 Verbrauchernationen verabschiedet. Organisiert sind diese Länder in der ICO, der International Coffee Organization. Von den 43 Milliarden US-Dollar Kaffeeerlösen gingen 1997 weniger als 30% in die Herkunftsländer des Rohstoffs. Die Marktlagengewinne aus der Niedrigpreispolitik der Kaffeeverarbeiter wie Kraft Foods, Nestlé, Tesco, Sara Lee und Starbucks wurden nicht an die Erzeuger weitergegeben. Verbrauch. Den größten Kaffeekonsum der Welt haben die Finnen, gefolgt von den Norwegern und den Schweden. Jeder Einwohner Finnlands konsumierte 2009 durchschnittlich knapp 8,5 Kilogramm Kaffee, was insgesamt 1305 Tassen pro Jahr bzw. 3,6 Tassen pro Tag und Person entspricht. Den größten Gesamtverbrauch haben die USA. 2003 betrug er schätzungsweise 1.216.477 Tonnen. Im Vergleich, Finnland verbrauchte 59.301 Tonnen. Umgerechnet auf den einzelnen Bewohner der USA entsprechen diese Zahlen 4,2 Kilogramm, mithin 1,8 Tassen pro Tag. Diese Zahlen beruhen auf Daten der ICO, nach der Berechnung der Importe abzüglich der Re-Exporte. Im Durchschnitt konsumierte jeder Deutsche im Jahr 2013 2,6 Tassen Kaffee am Tag. Damit ist Kaffee noch vor Bier das beliebteste Getränk der Deutschen. In der Schweiz lag der durchschnittliche Konsum im Jahr 2018 bei 2,7 Tassen am Tag pro Person. 2017 waren es noch rund 3 Tassen am Tag pro Person. Synthetischer Kaffee. Im Jahr 2021 wurden laut Medienberichten die weltweit ersten synthetischen Kaffeeprodukte von Unternehmen der Bioökonomie hergestellt, wobei die behördlichen Genehmigungen und eine baldige Vermarktung noch ausstehen. Solche Produkte, die durch zelluläre Landwirtschaft in Bioreaktoren hergestellt werden können und für deren Forschung und Entwicklung mehrere Unternehmen beträchtliche Fördermittel erhalten haben, können die gleichen oder sehr ähnliche Wirkungen, Zusammensetzung und Geschmack wie die natürlichen Produkte haben, aber einen geringeren Wasserverbrauch haben, weniger CO2-Emissionen erzeugen, weniger Arbeit erfordern und keine Abholzung von kritischen Ökosystemen wie Regenwäldern verursachen. Zubereitung und Konsum. Die Zubereitungsart des Kaffees ändert sich je nach Kultur, nationalen Gepflogenheiten oder persönlichem Geschmack. Zur Herstellung des Getränks wird die Bohne geröstet und vermahlen. Röst- und Mahlgrad sind dabei abhängig von der Zubereitungsart. Bei der Flüssigzubereitung wird er mit Wasser aufgegossen. Ohne jegliche Zutat entsteht schwarzer Kaffee oder Kaffeeschwarz. Für die meisten Zubereitungsmethoden wird Wasser knapp unterhalb des Siedepunktes verwendet. Ist die Wassertemperatur zu niedrig, schmeckt der Kaffee dünn, alt und sauer. Ist das Wasser zu heiß, werden mehr Bitterstoffe aus dem Kaffeepulver gelöst und er schmeckt bitter und verbrannt. Eine Zubereitung mit Wasser bei Raumtemperatur ist möglich, erfordert jedoch einen weit höheren Zeitaufwand von mindestens 8 Stunden. Cold Brew ist eine junge Erscheinung, die international erst seit 2015 von größeren Kaffeeketten in das Sortiment aufgenommen wurde. Sogar mit eiskaltem Wasser kann man Kaffee zubereiten. Cold Drip ist eine Sonderform des Cold Brew. Bei diesem Verfahren wird Wasser mit Eiswürfeln versetzt und über viele Stunden hinweg auf das Kaffeepulver getropft. Beim Direktaufguss, auch bekannt unter den Namen Räuberkaffee oder Erntekaffee oder Leutekaffee, beim Direktaufguss wird gemahlener Kaffee mit erhitztem, nicht kochendem Wasser von ca. 91 Grad Celsius direkt aufgegossen. In Frankreich verbreitet ist die Methode, den meist grob gemahlenen Kaffee in einer Pressstempelkanne aufzugießen. Diese wird auch French Press oder Cafetière genannt. Der Kaffeesatz wird nach wenigen Minuten, meist 3 bis 5, mit Hilfe eines Drahtgeflechts auf den Boden gedrückt. Eine neuere Variante der Pressstempelkanne ist die Aeropress. Sie funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip, trennt aber nach dem Brühvorgang das Wasser vom Kaffee. Beim Kannenaufguss wird fast kochendes Wasser über meist grob gemahlenen Kaffee in der Kanne gegossen. Anschließend wird der Kaffee durch ein Metallsieb, das den Kaffeesatz filtert, in die Tasse eingeschenkt. In der österreichischen kaiserlich und königlichen Donaumonarchie wurde Kaffee meist gekocht. Gebrühten Kaffee nannte man Karlsbader, nach der dafür nötigen Stockwerkskanne der Karlsbader Kanne. Kaffee wird auch direkt in der Tasse aufgegossen und getrunken, nachdem sich das Kaffeepulver größtenteils auf dem Boden abgesetzt hat. Hierher rührt die altertümliche Orakeltechnik, aus dem Kaffeegrund zu lesen. Beim in Mitteleuropa und Nordamerika weit verbreiteten Filterkaffee wird heißes Wasser tröpfchenweise dem in einem Kaffeefilter aus Filterpapier befindlichen Kaffeepulver zugeführt. Die Wassertemperatur liegt meist zwischen 90 und 95 Grad Celsius. Zum Einsatz kommen meist Maschinen, die in verschiedenen Größen und Preisklassen erhältlich sind. Bei dieser Anwendung kann sehr fein gemahlenes Pulver verwendet werden. Eine Unterart des Filterkaffees ist die Schwall-Methode. Anders als bei einer üblichen Maschinenzubereitung wird das heiße Wasser zwischen 90 und 95 Grad Celsius hier nicht tröpfchenweise in den Filter gegeben, sondern mittels eines Wasserkessels der Filter mit einem Wasserschwall ein- oder auch mehrfach vollgeschüttet. Wissenschaftlich nachweisbar führt dies zu einer geringeren Ausprägung der Bitterstoffe, da Kaffeemehl und Wasser besser miteinander in Kontakt kommen. Früher eine übliche Zubereitung, wurde die Schwallmethode seit Aufkommen der Maschinen aus Bequemlichkeit durch diese zurückgedrängt. Unter anderem in Italien wird Espresso getrunken, bei dem Wasser unter hohem Druck um 9,5 Bar durch den fein gemahlenen Kaffee gepresst wird und dabei einen Schaum aus Kaffeebohnenölen bildet, die Crema. Eine ähnliche Methode stellt die Zubereitung mit sogenannten Kaffeepads dar. Hierbei wird ein vorgefertigter, mit fein gemahlenem Kaffee befüllter Filterbeutel in eine spezielle Maschine eingelegt, in welcher das Wasser dann hindurchgepresst wird. Allerdings ist der Druck niedriger als bei einer Espressomaschine und kann in der Regel nicht variiert werden. Dennoch bildet sich auch hier eine Crema. Eine in Italien sehr verbreitete Zubereitungsart für zu Hause ist die Mokkakanne, die in Deutschland irrtümlicherweise auch als Espressokanne bezeichnet wird, obwohl sich mit ihr gar kein Espresso herstellen lässt. Hierbei wird die Kanne auf dem Herd erhitzt, wobei heißes Wasser durch Dampfdruck von der unteren Kammer der Kanne durch einen Puck Kaffeemehl in den oberen Teil der Kanne gepresst wird. Das Prinzip ist also ähnlich dem der Espressomaschine, das Ergebnis allerdings aufgrund der höheren Wassertemperatur sowie des niedrigeren Drucks von ca. 1,5 bis 2 Bar gegenüber 9,5 Bar in der Maschine ein deutlich anderes. Kaffee aus der Mokka weist im Vergleich zu einem Espresso mehr Bitterstoffe auf und besitzt wegen der geringeren Menge gelöster Öle auch keine Crema. Der Name Mokka, geschrieben mit einem K, ist nicht zu verwechseln mit der Bezeichnung Mokka, geschrieben mit 2 K. In Vietnam wird ein Kaffee mit gezuckerter Kondensmilch angeboten. Diesen gibt es auch mit Eis. Die geröstete Kaffeemischung kann neben den bekannten Arten Robusta und Arabica auch die Arten Katimor und Chari enthalten. Es handelt sich dabei um einen sehr dunklen Kaffee mit einem leicht nussig-schokoladigen Geschmack und gröberer Körnung. Diese Kaffeemischungen enthalten die genannten Sorten in unterschiedlichen Mischverhältnissen und beinhalten seltener auch Excelsa- oder Liberica-Bohnen. Aufgrund der dortigen Vorstellung des Kaffeegeschmacks decken diese Mischungen dort den größten Anteil des Kaffeebedarfs ab. Mischungen, die die erwähnten auf dem Weltmarkt eher unbekannten Kaffeearten enthalten, sind außerhalb des Landes Vietnam nur als Importartikel in Asienläden erhältlich. Chari-Kaffee wird wegen seines sehr niedrigen Koffeingehaltes als natürlicher Schonkaffee angeboten, der nicht entkoffeiniert werden muss. Bei der Zubereitung des türkischen Kaffees wird der sehr fein gemahlene Kaffee mit Wasser und mit oder ohne Zucker in einem speziell dafür konzipierten, leicht konischen Kupferkesselchen aufgekocht, dem sogenannten Ibrik oder Cesve. Diesem Mokka werden manchmal noch verschiedene Gewürze zugefügt, wie Zimt, Kardamom oder Rosenwasser. Ohne den Kaffee zu filtern, wird das Getränk samt dem Kaffeesatz serviert und in die Tasse gegossen. Nach dem Absetzen des Kaffeesatzes wird der noch heiße Kaffee geschlürft, ohne die Schale zu stark zu kippen, um den Kaffeesatz nicht aufzuwirbeln. Löslicher Kaffee, auch Kaffeeextrakt, ist ein Getränkepulver, das in heißem Wasser aufgelöst wird und ohne weitere Zubereitungsschritte getrunken werden kann. Löslicher Kaffee wird hergestellt, indem Kaffee nach einer der obigen Methoden zubereitet und dem zubereiteten Kaffee dann das Wasser wieder entzogen wird. Auf Basis dieser Grundzubereitungen gibt es hunderte von Verfahren, die Kaffee verwenden. Für viele Arten der Zubereitung gibt es spezielle Kaffeemaschinen. Maschinen für Privathaushalte sind bereits für weniger als 10 Euro erhältlich. Maschinen für die Gastronomie können bedeutend größer und teurer sein. Malzkaffee wird zwar Kaffee genannt, enthält aber Malz und ähnelt Kaffee geschmacklich nur wenig. Er ist ein Lebensmittelersatz für Kaffee und enthält kein Koffein. International sind die meisten Varianten süß. Bei vielen Spezialitäten wird Kaffee mit Alkoholika, Kakao oder Milchprodukten kombiniert. Salzige Kaffeegetränke werden kaum noch zubereitet. Allerdings hält sich bei manchen der Glaube, eine Prise Salz im Kaffeefilter würde sich positiv auf den Geschmack auswirken oder alternativ eine Härtung des Aufbrühwassers bewirken. Geröstete Kaffeebohnen können auch zerkaut werden. Im Handel erhältlich sind unterschiedliche Varianten, beispielsweise mit Schokolade umhüllte Kaffeebohnen. Vermahlen wird Kaffee auch für Kuchen, Torten, Eis und Pralinen verarbeitet. In Deutschland ist der Zusatz von Kaffee zu Tabakprodukten gemäß deutscher Tabakverordnung ausdrücklich verboten. Genauso wie der Zusatz von Thujon, Kamillentee, Guarana oder Mate-Erzeugnissen. Wörtlich heißt es, alle Erzeugnisse wie, Zitat, Koffein, Taurin oder folgende sonstige Zusatzstoffe und stimulierende Mischungen, die mit Energie und Vitalität assoziiert werden. Zitat Ende. Der Artikel Kaffee, Kapitel Geschichte, Produktion sowie Zubereitung und Konsum wurde vom Benutzer Blick am 26. November 2023 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/café. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.